Herr Strauß, Sie blicken zurück auf 3 Jahrzehnte deutscher Nachkriegspolitik, die Sie ganz wesentlich miterlebt, mitgemacht, mitgestaltet haben. Wenn Sie zurückblicken und sich die Frage stellen, können wir mit dem Erreichten zufrieden sein, mit dem Erlebten zufrieden sein, wie würde Ihre Antwort lauten?
Im Jahre 1945, in der berühmten Stunde Null, standen wir vor völliger Ungewissheit und Unsicherheit. Wir stellten uns die Frage, ist mit dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches das Ende der deutschen Geschichte, das Ende der europäischen Geschichte und für uns auch das Ende einer sinnvollen menschlichen Existenz eingetreten. Wir haben in diesen 30 Jahren insgesamt mehr erreicht, als wir damals für möglich gehalten haben. Das gilt auch nicht zuletzt für mich persönlich. Aber nach diesen 30 Jahren müssen wir heute feststellen, dass gewisse geschichtliche Lehren aus den Erfahrungen und aus den Erlebnissen, die hinter uns liegen, nicht gezogen worden sind. Müssen wir feststellen, dass die Voraussetzungen der Freiheit, die Voraussetzungen des Wohlstandes nicht mit voller Klarheit erkannt und mit der daraus abzuleitenden Entschlusskraft verteidigt werden. Das heißt, Ungewissheit und Unsicherheit prägen heute unsere Zukunft mehr, als es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten anzunehmen war.
Das Jahr 1945, Herr Strauß, ist also doch nicht das Jahr Null gewesen. Sie selbst sprechen von historischen Erfahrungen, die die Bundesrepublik hätte ziehen sollen. Welche Erfahrungen sind das und wie hätten sie genutzt werden müssen oder wie können sie heute noch genutzt werden?
Ich versuche, diese 30 Jahre in ihrem Ablauf in sinnvolle Zusammenhänge zu gliedern. Die Jahre nach der Währungsreform waren geprägt vom Wiederaufbau. Das war die konstruktive Phase, in der nicht nur frühere Zustände wiederhergestellt worden sind, also Altes wieder aufgebaut wurde, sondern in der mit dem Wiederaufbau auch gleichzeitig ein Neuaufbau verbunden war. Aus dem größten Schrott- und Trümmerhaufen aller Zeiten ist eine starke Wirtschaftsmacht, ein ausgebautes Sozialsystem, eine funktionierende Verwaltung geworden. Allerdings fehlt weitgehend noch darüber das politische Dach, die politische Generalorientierung. Nach dieser konstruktiven Phase und schon an ihrem Ende begann eine neue Schwarmgeisterei. Es begann eine visionäre Phase. Selbstverständliches wurde in Zweifel gestellt. Erreichtes wurde für absolut sicher gehalten. Es wurden Zukunftsbilder geboten, vollkommene Gerechtigkeit, Harmonie, mehr Menschlichkeit, mehr Glück, mehr Lebensqualität und wie alle diese schönen Zielmarkierungen hießen. Der Prophet dieser visionären Phase, aber gleichzeitig auch ihr Zerstörer, war Willy Brandt. Und wir sind danach nicht in eine bessere Welt eingetreten, sondern wir sind jetzt in eine labile Phase eingetreten, in der vieles unsicher und ungewiss ist, mehr als wir es uns früher vorgestellt haben.
Aber Herr Strauß, ist diese visionäre Phase und Willy Brandt als politisches Phänomen, nicht als Person, nicht doch mehr als bloß eine deutsche Erscheinung? Wir haben eine visionäre Phase der amerikanischen Politik unter Kennedy erlebt und auch eine anschließende Labilität in der Politik der Vereinigten Staaten. Und wir sind ja heute überhaupt in einer Situation weltpolitischer Labilität. Was hätte die Bundesrepublik anders machen können? Welche historischen Lehren hätte die Bundesrepublik befähigt, sich sachgerechter zu verhalten?
Ich war nie der Meinung, dass am deutschen Wesen die Welt genesen kann. Ich bin aber auch nicht der Meinung, dass die Deutschen die Unsitten anderer ohne weiteres übernehmen und als zukunftsverheißende Lösungen ihrerseits pflegen sollen. Die Deutschen sind ein hochbegabtes, aber merkwürdiges Volk. In einer Katastrophe und nach ihr zu unerhörten Leistungen befähigt. Haben sie mehr erreicht, als sie ursprünglich sich vorgestellt haben, besteht bei ihnen immer die Gefahr, dass sie das Erreichte wieder zu zerstören beginnen. Gerade unser Hang zum Grundsätzlichen verleitet uns auch immer, Fehlentwicklungen mit besonderer Gründlichkeit und besonderer Verbissenheit bis zum Ende betreiben zu wollen. Und gerade deshalb sind Fehlentwicklungen in der Innenpolitik oder Fehlentwicklungen in der Außenpolitik für die Bundesrepublik besonders gefährlich, weil sie ansteckend zu wirken pflegen. Und wenn ich hier nur ein Wort zu historischen Erfahrungen im Zusammenhang mit unserer außenpolitischen Lage sagen darf, dann hätte im Mittelpunkt aller außenpolitischen Bemühungen das unablässige Streben und der Einsatz aller zur Verfügung stehenden Mittel im Dienste der Schaffung der Vereinigten Staaten Europas stehen müssen. Genau diese Lehre ist nicht gezogen worden.
Herr Strauß, Sie selbst sind Historiker und Ihr historisches Gedächtnis reicht weit zurück. Ich will aber jetzt nicht Ihre literarischen Reminiszenzen beschwören, sondern Sie bloß fragen, aus Ihrer eigenen Erfahrung in der Labilität der Weimarer Republik und in der Pseudostabilität der NS-Diktatur, haben sich für Sie Lehren ergeben, die man heute noch für die Politik der Bundesrepublik nutzbar machen könnte?
Meine politischen Jugenderinnerungen fallen mit den Untergangserscheinungen der Weimarer Republik zusammen. Der zunehmende Radikalismus auf der linken Seite, auf der rechten Seite, wirtschaftliche Krise, Massenarbeitslosigkeit, Ohnmacht der demokratischen Parteien, all das waren die Zeichen der Zeit, die damals den Übergang von der Weimarer Republik zum Dritten Reich gekennzeichnet haben. Daraus ist aber auch die Erkenntnis abzuleiten, dass dieses demokratische System ohne eine Übereinstimmung der wesentlichen politischen Kräfte, ohne eine Übereinstimmung der gesellschaftlichen Kräfte in den Grundwerten immer von neuem einer Krise oder der Gefahr der Abschaffung ausgesetzt ist. Die Demokratie kann sich nur entfalten, wenn auf dem Boden gemeinsamer Grundwerte eine freie und offene Diskussion, auch eine strittige Diskussion, stattfindet. Wo die Grundwerte in Frage gestellt sind, gibt es aber keine Diskussion mehr zur Verbesserung eines bestehenden Systems, sondern gibt es eine Art geistigen Bürgerkrieg, der dann sehr wohl eines Tages auch in offenen Klassenkampf und in gewalttätige Auseinandersetzungen einmünden kann.
Herr Strauß, Sie sprechen jetzt als ein Mann der Mitte und des Maßes. Das deckt sich nicht mit dem öffentlichen Bild, das man mehrheitlich in der Bundesrepublik von Ihnen hat. Man könnte sagen, Sie sind nicht bloß der umstrittenste Politiker der Nachkriegszeit, sondern auch derjenige, bei dem sich das öffentliche allgemeine Bild am wenigsten mit dem deckt, das seine Anhänger von ihm haben. Und weiter sagen, vielleicht sind Sie überhaupt einer der unbekanntesten Politiker der Bundesrepublik, trotz 30-jähriger Wirksamkeit geblieben. Deshalb noch eine Frage zu Ihren persönlichen Erfahrungen. Welches sind Ihre politischen Leitbilder gewesen, die Ihre politischen Grundideen mitgeprägt haben?
Ich muss leider sagen, dass ich nicht ausgesprochene politische Leitbilder personifizierter Art jemals in meinem Leben hatte. Ich habe ganz bestimmte sachliche oder geistige Leitbilder. Ich möchte dazu rechnen, den abendländischen Humanismus mit seiner griechischen Bildungskomponente, seiner römischen Zivilisationskomponente, seiner christlichen Sittenkomponente. Ich verdanke meiner humanistischen Erziehung viel an Allgemeinwissen, an geschichtlicher Grundlage, auch für mein politisches Denken. Ich möchte jetzt nicht auf schwärmerische Schulerinnerungen zurückgreifen, die von Pericles bis Maria Theresia mehr als Friedrich den Großen reichen. Natürlich hat auf mich der letzte wirklich demokratische Kanzler der Weimarer Republik, Heinrich Brüning, einen tiefen Eindruck in meiner Jugend gemacht. Ich verdanke es vielleicht mehr meinem Elternhause als etwa meiner eigenen Orientierungsfähigkeit, dass ich Politik und Personen des Dritten Reiches bedingungslos, um nicht zu sagen radikal, abgelehnt habe. Auch das Ende frühzeitig und richtig vorausgesehen und vorausgesagt habe. Es ist für mich nicht möglich, nach persönlichen Leitbildern meine politischen Überlegungen zu formieren oder zu formulieren. Aber viele, angefangen von den großen Geschichtsschreibern bis herein zu dem Pragmatiker Konrad Adenauer, haben mein politisches Weltbild geschaffen. Dabei lege ich Wert auf die Unterscheidung zwischen Weltanschauung und Weltbild. Leider wird beides häufig verwechselt. Die Weltanschauung ist für mich immer die gleiche geblieben. Das Weltbild wandelt sich mit geschichtlichen Erkenntnissen und nicht zuletzt mit dem revolutionären Tempo des naturwissenschaftlich-technischen Fortschrittes heute in immer größerer Beschleunigung.
Sie wollen also damit auch indirekt sagen, dass Sie nicht der Mann sind, für den Sie in der Öffentlichkeit vielleicht gehalten werden, der statt des Grundgesetzes immer den Machiavelli in der Tasche mit sich herumträgt. Was mir bei Ihrer Darstellung auffällt, ist einerseits die Betonung des Humanistischen in Ihrer Erziehung und zum anderen die Erinnerung daran, was Sie in der praktischen Politik tatsächlich getan haben. Sie sind primär geistesgeschichtlich, geisteswissenschaftlich bestimmt, aber sind als praktischer Politiker mit Finanzen und Naturwissenschaftlichem stärker befasst gewesen. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Weg weg von Ihren ursprünglichen Interessen gekommen?
Nach den Bundestagswahlen 1953 hatte ich nicht die geringste Vorstellung, dass ich in wenigen Wochen Bundesminister sein würde. Konrad Adenauer eröffnete mir, dass er mich in sein nächstes Kabinett aufnehmen wolle und bot mir das Familienministerium an. Das hielt ich für eine Zumutung, ja vielleicht sogar für eine echte Spitze, denn als 38-jähriger Junggeselle war ich nicht gerade der richtige Typ des Familienministers. Was dann herauskam, war eine für alle Seiten unbefriedigende Lösung. Es gab nämlich damals Bundesminister für besondere Aufgaben. Ich habe diese Aufgabe, ein Bundesministerium für besondere Aufgaben zu leiten, von 53 bis 55 versehen, habe aber Konrad Adenauer gegenüber offen erklärt, dass ich damit nicht zufrieden sei und in absehbarer Zeit um meine Entlassung aus dem Kabinett bitten würde. Er machte mir dann den Vorschlag, ich sollte ein neu aufzubauendes Atomministerium übernehmen. Es war für mich bezeichnend, dass dieser Mann, der im Jahre 1876 geboren war, der in seinem Leben alles und auch das Gegenteil von allem erlebt hat, dem man oft ein nach rückwärts gewandtes Denkbild vorgeworfen hat, ein restauratives, nicht nur ein konservatives Denken, eine ganz klare Vorstellung von der Bedeutung der Kernspaltung für wirtschaftliche wie für militärische Zwecke hatte. Schon lange bevor uns durch die Pariser Verträge erlaubt war, auf diesem Gebiete, ich meine damit der friedlichen Forschung und der Anwendung für wirtschaftliche Zwecke tätig zu sein, hatte er im Bundeskanzleramt einen Kreis von Wissenschaftlern und Wirtschaftlern einberufen, der diese Aufgabe beraten sollte. In dem Augenblick, als wir durch die Pariser Verträge freie Hand bekamen, wurde das Atomministerium beschlossen und mir wurde die Leitung von Konrad Adenauer angeboten. Das brachte mich mit den Problemen der modernen Naturwissenschaft und Technik in eine engere Verbindung, als sie aufgrund meiner schulischen oder akademischen Ausbildung bestanden hat. Ich habe damals die Erfahrung gemacht, dass man kein wissenschaftlicher Experte zu sein braucht, ja nicht einmal sein soll. Man muss für die Leitung eines solchen Ministeriums die Einordnung des Problems in den Gesamtbereich der Politik einzuschätzen wissen, muss den organisatorischen Aufbau sinnvoll in Phasen gestalten. Ich habe sehr bald gemerkt, dass hier sich eine Zukunftsaufgabe ungeheuren Ausmaßes entwickelt hat. Ich habe die ersten Atomreaktoren gekauft. Ich habe den Bau des ersten deutschen Atomreaktors in Karlsruhe begonnen. Ich habe nach einem Jahr dieses Ministerium sehr ungern und nur unter starkem Druck durch den damaligen Bundeskanzler wieder abgegeben. Wenn ich heute nach 30 Jahren von 45 bis 75 das Vertragswerk lese, das die Bundesrepublik mit Brasilien abgeschlossen hat, Lieferung von 12 großen Kernkraftwerken, da muss ich sagen, hätte Adenauer nicht damals mit meiner bescheidenen Mitwirkung die Bedeutung und Zukunftsträchtigkeit des Problems erkannt und wäre ja nicht sofort nach Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen an die Lösung herangegangen, wäre heute die deutsche Wirtschaft bestimmt technisch nicht mit den Atommächten konkurrenzfähig, die schon während des Krieges und nach dem Kriege ungehindert und im Besitz aller materiellen Möglichkeiten und im Besitz ja auch vielfältiger personeller Möglichkeiten einen ungeheuren Vorsprung vor uns hatten. Ich möchte fast sagen, das war für mich das sichtbarste Ergebnis einer politischen Arbeit, die ich damals vor 20 Jahren im Jahre 55 übernommen habe.
Denkt der ehemalige Atomminister Herr Strauß auch noch darüber nach, ob mit Hilfe des weiteren Reaktorbaus eine Art Unabhängigkeit der Bundesrepublik von der weltweiten Energieversorgung erreicht werden könnte?
Kein Land kann heute mehr politisch, militärisch oder wirtschaftlich an volle Unabhängigkeit denken. Es gibt auch kein Land der Welt, das in der Energieversorgung völlig unabhängig ist, es sei denn vielleicht die Volksrepublik China. Natürlich wird unsere Abhängigkeit von den erdölfördernden Ländern mit dem Ausbau der Kernenergieversorgung geringer. Aber hier entsteht sofort das andere schwerwiegende Problem, nämlich der Rohstoffversorgung. Solange wir keine gesicherte Rohstoffversorgung haben, sind wir auch beim Ausbau unserer Energieversorgung durch Kernenergiereaktoren von den Lieferländern abhängig. Auf diesem Gebiet ist meines Erachtens auch in früheren Jahren, also schon vor der Koalition SPD-FDP, zu wenig an Vorsorge grundsätzlicher Art getroffen worden.
Herr Strauß, nachdem Sie das Atomministerium eine Weile verwaltet haben, sind Sie in ein klassisches Ressort berufen worden und wurden der bis auf den heutigen Tag bekannteste Chef der Bundeswehr. Ihr Name ist mit der Geschichte der Bundeswehr stärker verknüpft als der irgendeines anderen Verteidigungsministers. Welche Erinnerungen haben Sie als Bleibende aus dieser Tätigkeit mitgenommen?
Die Aufgaben, die sich bei der Übernahme des Verteidigungsministeriums stellten, waren vielfältiger Art. Einmal ging es darum, den Widerstand der öffentlichen oder richtiger gesagt des größten Teiles der veröffentlichten Meinung gegen die Wiederaufrüstung zu überwinden. Das war eine politische Aufgabe. Sie war umso schwieriger, weil unsere alliierten Umerzieher, heute unsere militärischen Verbündeten, die von uns große Leistungen damals schon verlangt haben, in ihrer Besatzungspolitik in der Bundesrepublik und in der Zeit vor Gründung der Bundesrepublik jede Beziehung zum Soldatischen und damit auch zum Militärischen psychologisch fast ausgerottet hatten. Die nächste große Aufgabe, die sich stellte, war es, die ursprüngliche Planung, die ich immer für undurchführbar und für utopisch erklärt hatte, auf ein durchführbares, wirklichkeitsnahes Maß zurückzuführen. Um mich in Zahlen auszudrücken, statt 500.000 Mann in 3 Jahren aufzustellen, 300.000 Mann in 5 Jahren aufzustellen. Und das in organischen Schritten. Das stieß auf große Schwierigkeiten, einmal bei Konrad Adenauer, aber besonders große Schwierigkeiten bei den Alliierten, denen wir zu viel ursprünglich versprochen hatten. Ich habe in mehreren NATO-Konferenzen erklärt, es sei absurd. In der Bundesrepublik würde ich wegen militärischen Größenwahns angegriffen und in den NATO-Konferenzen würde ich hinter verschlossenen Türen wegen mangelnder militärischer Leistung der Bundesrepublik dauernd abgekanzelt. Rein organisatorisch ergab sich auch das Problem, die Fehlentwicklungen der ersten Monate wieder in Ordnung zu bringen. Der Hauptfehler war der, dass nach Inkrafttreten der Pariser Verträge es keine Anlaufphase gab. Und darum wäre es am Anfang des Aufbaus der Bundeswehr beinahe zu einem Chaos gekommen. Dieses Chaos zu verhindern, war der eigentliche Grund, warum Konrad Adenauer seine Meinung mir gegenüber geändert hatte. Denn noch im Juli 1956 sagte er mir, solange ich Bundeskanzler bin, werden Sie nicht Verteidigungsminister. Damit müssen Sie sich endgültig abfinden, Herr Strauß.
Aber waren Sie nicht selbst, Herr Strauß, seinerzeit ein Opfer der antimilitaristischen Propaganda unserer Nachkriegsumerzieher, nämlich mit Ihrer berühmten Äußerung, dass demjenigen die Hand abfallen solle, der je wieder ein Gewehr in dieselbe nehme?
Ich war immer ein Gegner des Militarismus, bin es auch heute. Und ich bin ein Gegner der Gewaltanwendung zur Durchsetzung politischer Ziele, sei es auf dem Gebiet der Außen-, sei es auf dem Gebiet der Innenpolitik. Die von Ihnen genannte Äußerung soll im Wahlkampf 1949 gefallen sein. Sie ist erst Jahre später einem Reporter erzählt worden, der Name des Zeugen wurde geheim gehalten, wie immer. Meine gedankliche und auch geistige Linie in diesem Zusammenhang war immer dieselbe. Ich war natürlich der Meinung, dass die Aufrüstung nicht sofort nach dem Jahre 1945 wieder erfolgen sollte. Ich war ferner aber auch der Meinung und habe das schon McCloy gesagt, lange bevor es den ersten deutschen Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg gab, dass man auf die Dauer ohne einen deutschen Beitrag zu einer gemeinsamen europäischen Verteidigung nicht werde auskommen können. Ich bin damals bei den Amerikanern sogar wegen dieser Äußerung in Ungnade gefallen. Die Äußerung, die mir hier in den Mund gelegt wird, ist nur im Zusammenhang zu verstehen. So wie ich ihn oft dargestellt habe. Dass nämlich jedem Staatsmann, der zum Gewehr greift, um damit seine politischen Ziele durchzusetzen, und ich meinte damit Hitler mit dem Angriffsbefehl gegen Polen, die Hand abfallen soll.